Gelobt sei Jesus Christus. Er ist unser Herr, wir beten ihn an, wir lieben ihn. Und er hat alles unter Kontrolle, wie schön, wie gut. Und ich betone das zu Anfang ganz besonders, weil ich im Moment dabei bin, über die Offenbarung zu predigen. Und wir sind gerade so mittendrin, wo von Katastrophen die Rede ist, von der Macht Satans und auch wie er sie ausübt. Und da kann man Furcht kriegen. Deswegen betone ich zu Anfang immer wieder, Gott hat alles unter Kontrolle. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es ist nicht der Sinn der Offenbarung, uns Angst zu machen, sondern nur auf das vorzubereiten, was kommen wird. Und da kommen herausfordernde Sachen und wir sollen uns darauf vorbereiten. Wir sollen uns auf Christus ausrichten, an ihn hängen, weil er ist der Einzige, der uns dahin durchbringen kann. Er ist der Einzige, der uns zum Ende hinbringen kann, zur Erlösung bringen kann. Das ist jedenfalls das eine Ende. Für die, die an Jesus glauben, für die ist Erlösung ein Leben ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Trauer. Wie schön. Ich freue mich darauf, endlich Frieden zu haben hier auf dieser Welt. Endlich miteinander eins zu sein. Es gibt keine Unterschiede mehr, sondern wir lieben einander. Das wünschen wir uns. Das wird aber im Moment, ist das noch nicht umsetzbar in der Vollständigkeit. Wir arbeiten daran in der Gemeinde und merken, wie schwierig es ist. Aber am Ende, wenn das alles vorbei ist, dann wird es so sein. Aber leider gibt es auch die andere Seite. Es gibt den Feuersee, wo das Böse hineingeworfen wird. Satan und alle seine Gesellen, aber leider auch alle die, die nicht an Jesus glauben. Alle, die keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, werden dort mit hineingeworfen in die ewige Verdammnis, getrennt von Gott. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das dort aussieht. Ich wünsche auch keinem, dass er dorthin kommt. So, wir sind noch mittendrin und ein Stück weit kriegen wir so ein bisschen Eindruck davon, wie es eventuell tatsächlich in der Hölle aussieht. Wenn wir lesen, was Satan hier auf der Erde tut, und wir sind tatsächlich jetzt im Moment in einem Kapitel, wo der Antichrist, Satan auftritt und seine Macht in dieser Welt ausübt. Ich fange nochmal an mit dem letzten Satz im Kapitel 12, da waren wir letzte Woche. Wer das verpasst hat, darf das gerne nachhören. Bei uns auf der Homepage stehen die Predigten und da könnt ihr sie runterladen oder direkt anhören. Offenbarung 12, Vers 18. Dann trat der Drache ans Ufer des Meeres. So, wir können uns das vorstellen, wir können uns ein Bild von machen. Ein Drache, feuriger Drache, 7 Köpfe, 10 Hörner, steht am Meer. So, um wen handelt es sich? Es handelt sich um Satan. Das haben wir im letzten Kapitel ganz eindeutig gesehen, das wird auch da deutlich gesagt. Satan war einmal der höchste Engel im Himmel. Einer der höchsten Engel. Er hat Gott gedient, er war wunderbar ausgestattet, war voll Herrlichkeit, ein Lichtgestalt im Himmel. Aber er hat sich von Gott abgewandt, er hat sich gegen Gott erhoben, er wollte so sein wie Gott und das hat ihn zu Fall gebracht. Niemand ist so groß wie Gott und niemand darf sich anmaßen, so groß sein wie Gott und das hat ihn gestürzt. Er hat sich von Gott abgewandt und in dem Moment ist er von Grund auf böse geworden und kämpft gegen Gott und alles Göttliche. Mit all dem, was er tut, mit List und Tücke, mit Lügen, mit Gewalt, mit all dem, was er zur Verfügung hat. Und er ist nicht allein, er hat ein Drittel der Engel aus dem Himmel mit sich gezogen und die arbeiten gegen Menschen, verführen sie, belasten sie, machen sie krank. Alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann, um Menschen zu zerstören und zu töten. Sie werden Dämonen genannt und die gibt es. Auch wenn sie Geistwesen sind, genau wie Satan auch, ist ein Geistwesen, was sie nicht sehen können, aber sie sind existent. Dieser Blick hier, dieses Bild, was hier gemalt wird, ein Drache am Meer, ist ein Blick in die geistliche Welt, die wir normalerweise nicht sehen. Sondern Gott offenbart hier dem Johannes einen Blick in die geistliche Welt. So, und da steht kein Drache, so wie wir uns ihn vorstellen, wie wir in den Märchenbüchern und so weiter vielleicht auch beschrieben oder gemalt finden, sondern das beschreibt das Wesen von Satan. Abgrundtief böse, mächtig, riesig groß, rot, so wird er beschrieben in Kapitel 12. So, das beschreibt das Wesen, aber nicht sein Aussehen. Und auch hier ist vom Meer die Rede. Natürlich haben wir eine Vorstellung vom Meer, das gibt es. Aber ob hier das wirklich das Meer gemeint ist und welches Meer gemeint ist, wir haben viele Meere hier auf der Erde. Es könnte sein, dass auch das symbolisch gemeint ist. Das steht nicht eindeutig fest. Aber es könnte auch sein, dass das ein Bild auf das Völkermeer ist. Auf alle Menschen, die auf der Erde wohnen. Wieso ich darauf komme, kommt jetzt. Denn alles Weitere, was jetzt folgt, auch in Kapitel 13, muss aus dieser Sicht betrachtet werden. Es ist ein Blick in die geistliche Welt. Es ist also nichts, was man in der Realität so sieht, sondern in der geistlichen Welt. Und es beschreibt Wesen von Personen und so weiter. Ich lese mal weiter, damit das deutlich wird. Offenbarung 13, 1 bis 3. Und da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Auf jedem Horn trug es ein Diadem und auf den Köpfen standen gotteslästerliche Namen. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte Tatzen wie ein Bär und ein Maul wie ein Löwe. Der Drache übergab ihm seine Macht, seinen Thron und alle Befehlsgewalt. An einem seiner Köpfe hatte das Tier eine schwere, ja tödliche Verletzung. Aber seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Welt folgte ihm mit staunender Bewunderung. Es kommt aus dem Meer. Ja, man könnte jetzt sagen, so das Meer ist tatsächlich das Wasser und da steigt jetzt ein Tier raus. Man könnte denken, ja, das ist ein Wal, was weiß ich, ein Fisch. Nein, ich habe gesagt, das muss man symbolisch sehen. Deswegen sage ich, die Deutung von Meer könnte sein aus dem Völkermeer. Ein Mensch steht auf. Ein ganz normaler Mensch. Beschrieben wird er als Abbild des Drachen. 7 Köpfe, 10 Hörner. Genauso wird der Drache beschrieben. Ein Abbild vom Drachen. Der Drache beruft ihn. Das heißt, Satan ruft diesen Menschen heraus und stattet ihn aus mit Macht, mit Stärke, mit seinem Thron. Satan ist der Fürst dieser Welt, sagt Jesus selbst. Das heißt, er herrscht über diese Erde, überall da, wo keine Christen sind. Wenn Christen Gott erlauben zu herrschen, dann kann Satan dort nicht herrschen. Aber überall, wo Christen Gott das nicht erlauben, beherrscht Satan. So, das ist sein Herrschaftsbereich und den übergibt er diesem Menschen, dieser Person, die aus dem Völkermeer herausgerufen wird. Hörner, so der hat keine Hörner hier auf dem Kopf, das würden wir ihn leicht erkennen. Hörner sind ein Symbol für Macht. Und die Köpfe sind, da stehen gotteslästerliche Namen drauf und das beschreibt sein Wesen. Das heißt, er wird Gott lästern. Das ist das, was im Grunde in seinem Kopf, in seinen Köpfen drin ist. Ja? Warum es 7 Köpfe sind, das bleibt hier jetzt schlichtweg offen. Aber auf jeden Fall ist es ein Abbild von Satan. Also er sieht ihm, oder beziehungsweise seinem Wesen, ganz total ähnlich, weil er ist von Satan berufen und von ihm ausgestattet. Dann wird er beschrieben, Leopard, Tatzen wie ein Bär, Maul wie ein Löwe. Jetzt könnte man sich so ein Bild malen, aber darum geht es nicht. Es ist kein Leopard, sondern es ist ein Mensch. Aber diese Beschreibung von den Tieren meint, dass er schrecklich ist, dass er raubtierartig ist, dass das seinem Wesen entspricht. Also diese Beschreibung von den Tieren beschreibt noch zusätzlich sein Wesen. Das können wir übrigens in Daniel nochmal nachlesen. Im Buch Daniel wird das auch beschrieben. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Wen das interessiert, darf das gerne nochmal nachlesen. Da werden die gleichen Tiere beschrieben. In etwas anderer Weise, aber die gleichen Tiere. Auch das symbolisch, ja, aber es bezieht sich tatsächlich hier auch auf den Antichristen. Es ist nämlich, ich sage das jetzt, Antichrist. Hier wird eine Person berufen, die Macht über die ganze Erde bekommt und gegen Gott ist. Gotteslästerlich auftritt und sich gegen Gott stellt. Eine Besonderheit ist, dass ein Kopf getötet wurde, was immer das meint. Er hat eine tödliche Wunde, ist gestorben, aber ist wieder heil geworden. Erinnert uns das an irgendetwas? Das erinnert uns an Christus. Christus ist gestorben für uns, aber er ist wieder auferstanden. Und das ahmt Satan hier nach. Um dem Ganzen mehr Autorität zu verleihen und vor allen Dingen auch, wenn es ihm irgendwie gelingt, Christen zu verführen. Er tritt als der anstelle von Satan auf, anstelle von Christus auf. Antichrist, so nennen wir ihn. Antichrist, so das Wort im Lateinischen heißt eigentlich gegen. Ja, gegen etwas sein. Er ist gegen Christus, er kämpft gegen Christus. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutung von diesem Wort, das heißt anstelle von. Das heißt, er tritt anstelle von Christus auf. Er tritt wie ein Christus auf. Und verführt damit Menschen. Und dieses, dass er getötet wurde und wieder auferstanden ist, also wieder heil geworden ist, ist eine Legitimation für ihn, die manche Christen in Verwirrung und in Verführung, die zur Verführung führt. So. Und nicht nur Christen, sondern das ist ja ein Wunder. Wer ist sonst vom Tod auferstanden, der vorher getötet wurde, außer Christus? Das ist für viele Menschen tatsächlich anbetungswürdig. Was ist das für ein toller Kerl? Oder vielleicht ist es auch eine Frau. Das steht da nicht. Ja, es ist auf jeden Fall eine Person. Es geht weiter in Vers 4. Den Drachen beten sie an, weil er dem Tier die Macht gegeben hatte. Und das Tier beteten sie an, weil sie sagten, wer kann sich denn mit dem Tier vergleichen? Wer kann es überhaupt mit ihm aufnehmen? Hier geht es um Anbetung. Wir haben eben angebetet im Lobpreis. Heilig, heilig, heilig. Dieses Lied könnte man auch, ich habe mal bewusst darauf geachtet, dieses Lied könnte man glatt dem Antichristen singen. Da ist nämlich kein Wort von Jesus genannt. Wir wissen, wem wir das singen, keine Frage. Ich wollte euch jetzt nicht irgendwie sagen, ihr habt das jemandem Falschen gesungen. Aber da ist kein Wort von Jesus. Und in ähnlicher Weise wird dieser Antichrist angebetet von allen Menschen, von ganz vielen Menschen, sagen wir mal. Da geht es um Anbetung. Er steht groß da und wird angebetet. Nur, man kann jemanden anbeten, weil man ihn liebt, weil man ihn ehrt, weil man überzeugt ist davon, dass dem alle Anbetung gebührt. Das geschieht freiwillig, das machen wir. Anbeten, weil wir überzeugt sind, Jesus ist so gut, so herrlich, so liebevoll zu uns, ihm gebührt die Ehre und den beten wir an, freiwillig, gerne. Aber Anbetung kann auch erzwungen werden. Und das ist in diesem Fall tatsächlich der Fall. Sie wird erzwungen. Dieser, wer kann es denn überhaupt mit ihm aufnehmen, zeigt, dass die Menschen Angst haben vor diesem Antichristen, vor seiner Macht, vor seiner Grausamkeit und ihn deswegen anbeten, weil sie Angst haben. Wenn wir Jesuslieder singen, in dieser Zeit machen wir uns strafbar. Da komme ich gleich noch drauf. Da kommt noch eine Stelle, wo das ganz deutlich wird. Da machen wir uns strafbar. Wenn wir jemanden anders anbeten als den Antichristen, dann machen wir uns strafbar. Und deswegen haben Menschen Angst. Sie werden im Grunde genommen dazu gezwungen, den Antichristen anzubeten. Ich lese mal weiter ab Vers 5. 42 Monate lang durfte er seinen Einfluss ausüben und anmaßende gotteslästerliche Reden führen. Und niemand hinderte es daran. Er riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen Gott aus. Er verhöhnte seinen Namen und sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Es wurde ihm erlaubt, mit allen Menschen Krieg zu führen, mit allen, die zu Gott gehören, und sie zu besiegen. Über jeden Stamm und jedes Volk, jede Sprache und jede Kultur durfte es seine Macht ausüben. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wer hören will, achte auf das, was gesagt wird. Wenn einer zur Gefangenschaft bestimmt ist, kommt er in Gefangenschaft. Wer für den Tod durch das Schwert bestimmt ist, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier muss sich der Glaube und die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören. Diese Diktatur des Antichristen ist begrenzt. Sie wird nicht endlos dauern. Auf 42 Monate. Kommt euch dieser Zeitraum irgendwie bekannt vor? 42 Monate sind 1260 Tage oder auch 3,5 Jahre. Da haben wir schon öfter in der Offenbarung von gehört. Das ist ein ganz besonderer Zeitraum in dieser letzten Zeit, der immer wieder zur Sprache kommt und auch hier wieder zur Sprache kommt, in einem ganz anderen Zusammenhang, aber es werden die gleichen 3,5 Jahre benannt. Das heißt, dieser Antichrist wird 3,5 Jahre lang regieren, über die ganze Welt. Man könnte jetzt meinen, so der Antichrist wird erst wirklich am Ende der Zeit auftauchen. Aber das ist nicht richtig. Wer sich ein bisschen im Neuen Testament auskennt, schon zur Zeit des Neuen Testaments wird immer wieder gesagt, es tauchen Antichristen auf oder sie sind mitten unter uns. Und zu jeder oder im Laufe der Geschichte gab es immer wieder oder eigentlich immer antichristliche Strömungen und den Geist des Antichristen, der war eigentlich immer da. Und es gab immer Personen, die das auch personifiziert haben. Ich nenne mal jetzt nur Hitler. Hitler ist ein Antichrist in Person. Er hat sich Christus gleich gemacht. Heil Hitler heißt Anbetung. Und er war gezwungenerweise für das ganze deutsche Volk, sie mussten alle Heil Hitler rufen und den Arm ausstrecken. Das war eine Anbetung eines Führers. Er selbst hat sich im Grunde Christus gleich gemacht, hat auch vom tausendjährigen Friedensreich geredet. Ja, auch das kommt in der Offenbarung vor. Also er hat sich Christus gleich gemacht. Ich will die Vergleiche nicht weiter ziehen, wir wissen das selbst. So, das war ein Antichrist, und das war nicht der einzige. Zu der damaligen Zeit von Johannes, als der die Offenbarung geschrieben hat, waren die Kaiser, die römischen Kaiser, die personifizierten Antichristen. Auch die, wenn ihr das mal nachlest, die haben sich Gott gleich gemacht. Die haben Anbetung gefordert, haben überall Statuen aufgebaut, die angebetet werden sollten. Und jeder, der das nicht getan hat, wurde getötet. Sie haben diese Anbetung eingefordert mit grausamen Mitteln. Aber es war nicht der Antichrist, der hier beschrieben wird, sondern es waren zwischendurch immer wieder Offenbarungen in Personen, die darauf hinweisen und die das auch ausgelebt haben. Aber diese Machtfülle, die hier beschrieben wird, über die ganze Erde, über alle Völker, über alle Rassen, über alle Kulturen, das war noch nie so gewesen. Das war immer örtlich begrenzt, schon mit Machtausübung, aber nie über die ganze Welt. Und auch in dieser Art und Weise, diese Lästerung gegen Gott, das kennen wir, das wird auch heute, kennen wir diesen Geist, dass viele Menschen über Gott lästern. Ganz offen, dass immer mehr Antigöttliches auch gesellschaftsfähig wird. Das kennen wir, aber das ist nicht in dem Maße, wie es hier beschrieben wird. Dort wird es normal sein. Jeder, der etwas anderes tut, wird unnormal sein. Diese Anbetung, die eingefordert wird, das erinnert an Daniel, auch wieder das Buch Daniel. Darius, ein König in Babylon, ist überredet worden, ein Gesetz zu erlassen, dass jeder, der einen anderen anbetet als ihn selbst, in die Löwengrube geworfen werden muss. Und sie haben Daniel erwischt dabei, wie er zu Gott betet, wie das seine übliche Art und Weise ist. Er wusste von diesem Gesetz, aber er hat gesagt, ich werde meinen Gott nicht verlassen und ich werde ihn weiter anbeten, egal was mit mir passiert. Ich gehe das Risiko ein. Und er hat es getan. Und er ist erwischt worden, festgenommen worden und verurteilt worden, in die Löwengrube geworfen zu werden. Löwengruben gibt es heute nicht mehr, aber wir wissen, wenn du einem Löwen vorgeworfen wirst, der schon 3 Tage gehungert hat, dann hast du eine ziemlich geringe Überlebenschance. Daniel wurde von Gott gerettet. Er ist bewahrt worden, da stand ein Engel, der die Löwen friedlich gemacht hat. Und als seine Ankläger dann dort hineingeworfen worden sind, nachdem Daniel da rausgeholt worden sind die Löwen über sie hergefallen. Das heißt, die Löwen waren nicht gelähmt oder sonst irgendetwas, sie waren immer noch hungrig und sie haben sich dann über die Ankläger gestürzt. Das nur mal so nebenher und für uns vielleicht auch ein Hinweis darauf, egal was uns geschieht in dieser Zeit, wenn der Antichrist herrscht, wenn Gott einen Daniel bewahren kann vor der Löwengrube, kann er nicht uns genauso bewahren? Und selbst wenn wir sterben müssen, ist das schlimm? Ist der Tod das Ende? Nein. Der Tod ist der Anfang vom ewigen Leben für jeden, der an Christus glaubt. Deswegen brauchen wir auch keine Angst davor zu haben, wenn wir tatsächlich sterben müssten. Aber was deutlich wird hier an dieser Stelle, dieser Druck, der ausgeübt wird, dieses Einfordern der Anbetung, dass gottesfürchtige Menschen, weil werde ich den Antichristen anbeten? Ich will das nicht. Ich will Gott anbeten. Das ist mein Erlöser. Das ist der, der mich gerettet hat. Ich werde den Antichristen nicht anbeten. Also ich werde mich ihm widersetzen. Aber es wird ein riesengroßer Druck da sein. Ja? So, und ich bin überzeugt, wer keine lebendige, das heißt wirklich leidenschaftliche Beziehung, wo ein Austausch stattfindet zwischen Jesus und mir, wenn die Beziehung nicht da ist, wenn die verflacht ist, wenn sie lau geworden ist, die Beziehung, wenn ich nur noch so nach außen hin Christsein lebe, aber nicht wirklich vom Herzen, dann werde ich kaum Kraft haben, dem zu widerstehen. Weil dann heißt es, entweder dein Leben oder du betest den Antichristen an und verlierst das ewige Leben. Und die Entscheidung wird uns schwer fallen, wenn nicht wirklich eine Liebe zu Christus in unserem Herzen ist. Das heißt, darauf sollten wir achten. Das wird uns davor bewahren, verführt zu werden. Offenbarung 11. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht des ersten Tieres und brachte die ganze Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten. Das Tier, dessen Todeswunde geheilt worden war. Eine zweite Person wird dem Antichristen zur Seite gestellt oder wird vom Antichristen berufen, wie auch immer. Und das Bild, was hier gemalt wird, es sah aus wie ein Lamm mit zwei Hörnern. Auch das haben wir schon mal gelesen in der Offenbarung, denn so wird Christus beschrieben. Ein Lamm mit zwei Hörnern, ein Lamm als unschuldig, als schwach, nicht der große Kämpfer, nicht der Löwe, der brüllt, das Lamm, was friedlich ist, unschuldig ist. Denkt ihr, Verführung? Er tritt auf wie Christus, anstelle von Christus. Auch hier wieder genau dieses Bild. Auch dieser zweite tritt auf anstelle von Christus. Ganz ähnlich. Aber was kommt aus seinem Mund raus? Und da wird das deutlich, was in ihm drin ist, nämlich Gottes lästerliche Reden. Ja, er ist genauso von dem gleichen Wesen wie Satan auch und wie der Antichrist auch. Von satanischem Wesen, dämonische Ausrichtung. Seine Aufgabe ähnelt dem des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Christus groß zu machen, Christus zu verherrlichen. Das ist eine seiner Aufgaben. Und diese Person, die hier beschrieben wird, macht den Antichristen groß und bringt die Menschen dazu, diesen Antichristen anzubeten. Das ist seine Aufgabe. Den, der getötet worden ist und der wieder lebendig geworden ist. Hier wird das nochmal ausdrücklich beschrieben. Das wird ein Merkmal des Antichristen sein, was ihn autorisiert, was ihm Ehre und Anbetung hervorbringt. Dass Menschen staunen darüber, dass das so ist und beten ihn deswegen an. Und dort wird im Grunde gesagt, so deswegen beten sie ihn an. Das wird also ein Kennzeichen des Antichristen sein. So, und hier wird noch etwas anderes deutlich. Erst tritt Satan auf als der Übermächtige, das Geistwesen, der beruft den Antichristen, eine Person aus dem Menschen, und dem wird ein Dritter zur Seite gestellt, der die Anbetung des Antichristen, so dreierlei, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auch da wieder eine Ähnlichkeit, aber nicht das Gleiche. Versteht ihr, er macht Gott nach, er macht alles nach, was Gott tut, auch um Menschen zu verführen. Aber er ist ein Nachahmer, er kann es nie so machen, wie Gott es macht. Das wird im Grunde diese ganze Herrschaft durchziehen. Er macht es so ähnlich, aber nicht genauso. Und daran wird er für uns erkennbar sein. Für wahre, für leidenschaftlich Christus-Nachfolger, die wirklich mit Jesus leben, wird das Wesen offenbar werden. Das Äußere sieht ganz ähnlich aus, was wir sehen, aber wenn wir das Wesen betrachten, worauf sie hinaus wollen, was sie reden und so weiter, wird das offenbar werden, dass es satanisch ist und dass wir ihnen nicht zu folgen haben. Die ganze Anbetung bei Gott geschieht sie aus Liebe. Gott zwingt niemanden dazu, ihn anzubeten. Niemanden. Satan hat gar keine andere Chance, als Menschen dazu zu zwingen. Wer würde eine grausame Person wie Satan oder den Antichristen, wie er beschrieben wird, anbeten wollen? Das geschieht nur aus Zwang. Und etwas weiteres, auch wieder Ähnlichkeit. Wir haben im Kapitel 11 gelesen von den zwei Zeugen, die für Gott das Evangelium bezeugen. Die sind ausgestattet mit Macht, mit Stärke. Sie tun Wunder und Zeichen, lassen Feuer vom Himmel fallen und all das, um Gott zu repräsentieren. Und genau das tut diese zweite Person neben dem Antichristen auch. Auch der wird ausgestattet mit dieser Machtfülle vom Antichristen beziehungsweise eigentlich von Satan selbst. Offenbarung 12 bis 15. 13, 12 bis 15. Dieses zweite Tier tat große Wunder und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Mit Hilfe dieser außergewöhnlichen Dinge, zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die Bewohner der Erde. Er überredete sie, ein Standbild zu Ehren jenes ersten Tieres zu errichten, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. Es bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, sodass das Standbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. Standbilder sind, also ich glaube, wir haben in Deutschland eine ganze Menge Standbilder, wo frühere Herrscher sich haben abbilden lassen und dort konnte man dann, also Denkmäler und so weiter. Ich weiß, dass irgendwo in China oder sowas auch ein Riesenstandbild aufgerichtet worden ist von dem. Und wir wissen das aus der Bibel. Nebukadnezar hat sich ein Standbild aufrichten lassen, riesig hoch. Und wenn Musik erklang, musste man sich vor diesem Standbild niederbeugen und dieses Standbild anbeten. War Gesetz. Im Ganzen, nicht nur Babylon, sondern alle Reiche, die Nebukadnezar beherrscht hat, das war Gesetz. Wer das nicht tat, wurde getötet. Zwang. Anbetung nicht aus Ehre, aus Liebe, weil wir jemanden anerkennen. Nein, weil Druck dahinter ist. Du musst. War bei Nebukadnezar genauso. Und drei Gefährten von Daniel, die an Gott glaubten und die Gott gefolgt sind, die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir beten nur einen an, nämlich den lebendigen Gott. Und auch die wurden natürlich erwischt dabei, wo sie Gott anbeteten und nicht niedergefallen sind, als die Musik ertönte, sind nicht vor dem Standbild niedergefallen, also wurden sie gefangen genommen worden. Und die Strafe war ein Feuerofen. Ordentlich Feuer drunter und dann verbrennen. Und sie wurden in diesen Feuerofen geworfen und Nebukadnezar steht davor, guckt in diesen Feuerofen rein und sieht nicht drei, sondern vier. Und sieht die da drin herumwandern. Nicht schreien vor Angst, wie es geht hier wieder in der Hölle zu. Nein, er sieht sie herumwandern und sie kommen unversehrt, nicht mal mit Brandgeruch, wieder aus diesem Feuerofen raus. Bewahrung von Gott. Weil Gott zu dem steht, die ihn anbeten, die ihn trotz Todesgefahr anbeten. Bewahrung. Ein ähnlicher Druck wird zu dieser Zeit herrschen. Wir werden gezwungen werden, dieses Standbild anzubeten. Und was da beschrieben steht, so wir können uns vorstellen, mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, dass solch ein Standbild nicht nur eine Bronzefigur oder was ich ist oder eine Goldfigur, sondern dass sie auch ausgestattet werden kann, dass sie reden kann. Ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten überhaupt kein Problem. Und auch, wir können uns vorstellen, dass da Augen drin sind, Kameras, Linsen, frag mich nicht, und dass jeder, der das nicht tut, diese Anbetung, sofort getötet wird, abgeführt wird, du hast nicht angebetet, zack, Hinrichtung. Ist für uns nicht schwer vorstellbar. Das heißt, der Druck auf die, die Jesus folgen, wird umso größer. Aber er nimmt nochmal zu. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, hohe und niedrige, reiche und arme, Freie und Sklaven, ein Kennzeichen an die rechte Hand oder ihre Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen war der Name des Tieres beziehungsweise die Zahl seines Namens, würde niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 666. Sechs. Hier steht noch etwas drin. Alle Menschen werden gleich gemacht. Das wünschen wir uns doch, oder? Alle Menschen sind gleich. Der VW-Boss ist genauso ein Mensch wie der Arbeiter am Band, oder? Er hat eine höhere Stellung, er kriegt viel mehr Geld, ja, das wissen wir alles. Aber hier wird er gleich gemacht. Da gilt er kein Stück mehr und auch sein Wort gilt kein Stück mehr als das vom Müllabfuhr oder von irgendjemandem anders, von der Putzfrau, die nur sein Büro putzt. Es ist gleich gemacht, da wird eine gleich, so, wir, alle Menschen sind gleich. Da gilt nicht mehr schwarz oder weiß. Schwarze gelten in vielen Ländern und bei vielen Menschen als minderwertig. Bei mir übrigens nicht, ihr Lieben. Ich sage es nochmal ausdrücklich, ihr seid genauso Menschen wie wir auch und nichts weniger. Ich sage es nochmal ausdrücklich, ich hasse es, wenn Schwarze irgendwie niedergemacht werden oder abgelehnt werden. Das ist nie der Sinn von, Jesus hat jeden Menschen gemacht. Er hat sie geschaffen, gleich gemacht. So, aber was hier gemacht wird, ist eine Gleichmacherei. Aber das wird ankommen, gut ankommen. Wir wünschen uns Frieden auf Erden. Da wird nicht mehr Arm gegen Reich ausgespielt, sondern hier wird Gleiches gemacht. Eigentlich doch schön. Eigentlich doch gut. Und alle werden gleich gemacht, weil sie sich einer Person unterwerfen. Weil sie sich ein Zeichen auf die Hand oder auf die Stirn machen lassen. Das Zeichen des Antichristen. Wir gehören zu dir. Und er darf über uns regieren. Alle lassen sich dieses Zeichen dran machen. Bis auf die, die ein anderes Zeichen haben. Erinnert ihr euch an die 144.000, die ein Siegel von Gott bekommen haben? Merkt ihr, dass das wieder ähnlich ist? Gott zeichnet seine Leute aus, die zu ihm gehören. Er kennzeichnet sie mit dem Siegel Gottes. Das heißt, sie sind gekennzeichnet, die gehören zu Gott. Und hier, der Antichrist macht dasselbe, nur dass die zur anderen Seite gehören. Und wenn ich ein Zeichen Gottes habe, auch wenn ich mir da nichts reinmachen lassen muss, ich weiß, dass ich zu Gott gehöre, ja, wenn das auch nicht äußerlich sichtbar ist, aber ich weiß, dass ich zu Gott gehöre und ich weiß, dass er mich angenommen hat, dann werde ich mir niemals ein Zeichen des Antichristen dran machen lassen. Technisch ist das längst möglich. Wir wissen, dass Chips per Spritze unter die Haut injiziert werden können. Das ist schon gang und gäbe für Einlasskontrollen und so weiter. Dort können alle Daten, die sonst auf Karten oder sonst irgendwas drauf sind, gespeichert werden. Das heißt, es wird keine Kreditkarten, keine Bankkarten oder sonst irgendwas mehr geben. Das Bargeld wird wahrscheinlich abgeschafft werden. Und du musst ein solches Zeichen haben, um irgendwo einkaufen gehen zu können. Dann brauchst du nur noch deine Stirn hinhalten oder deine Hand vorhalten und dann ist das bezahlt. Abgebucht von deinem Konto. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir nicht mehr einkaufen können. Wir sind die Ausgestoßenen. Die ewig Gestrigen, die immer noch an Gott festhalten. Wie kann man bloß? Wir werden die Gesetzlosen sein. Und wir müssen uns entscheiden, wo wollen wir hingehören? Wollen wir Satan dienen, dem Antichristen, oder wollen wir Jesus dienen? Dann steht da dieser Name des Antichristen, 666. Wer hat nicht schon das Bedürfnis gehabt, das auszurechnen? Habt ihr da schon mal das Bedürfnis gehabt? Wer könnte das denn sein? Und es gibt so viele Mutmaßungen, wer könnte es denn sein? Ist es Trump, ist es Putin, frag mich, der Papst? Es gibt so viele Theorien. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die rechnen da, ganz wild. Im Altertum, in der Zeit, jahrhundertelang, war es tatsächlich üblich, Namen von Herrschern und so weiter mit Zahlen zu benennen. Und zwar haben damals die Buchstaben, hat man Buchstaben gebraucht, um Zahlen darzustellen. Wir kennen das vom römischen, von den römischen Zahlen. Ja, dort werden Buchstaben genommen. X zum Beispiel ist 10. Ja, so. Das heißt, das war damals bekannt. Und dann wurden die Buchstaben nebeneinander geschrieben, die Zahlen drunter geschrieben und das Ganze zusammengerechnet. Und das war die Quersumme. Und genau so wird das hier gerechnet. Aber um ein solches Rätsel lösen zu können, muss man eine weitere Information haben. Das reicht nicht nur zu wissen, wie man das rechnet, sondern man muss entweder wissen, wie viele Buchstaben hat der Name, um dann darauf zu kommen, und man muss wissen, aus welchem Alphabet die Buchstaben stammen. Damals gab es nicht nur eins, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch. So, und wenn ich nicht weiß, aus welchem Alphabet, also von daher, da wir, also ich weiß vom Lateinischen her einige Buchstaben, die mit Zahlen übereinstimmen, aber nicht alle. Und vom Griechischen und Hebräischen weiß ich es gar nicht. Also von daher mache ich mir gar nicht erst die Mühe, diese Rechnung irgendwie anzulegen. Ich bin überzeugt, dass der Herr uns Weisheit geben wird, ja, wie diese Zahl zusammenhängt, wenn der Antichrist auftaucht. Im Moment muss ich das nicht wissen und ich muss auch nicht spekulieren. Das wollte ich nur jedem sagen, der sich die Mühe machen will. Das haben schon viele Leute gemacht und da kamen auch Ergebnisse raus. Und wir sind trotzdem noch nicht da, dass der Antichrist aufgetaucht ist. Von daher macht euch die Mühe nicht. Wir wissen um die Zahl und wir wissen irgendwann auch um die Bedeutung der Zahl. So, was macht dieses Kapitel uns deutlich? Wir werden verfolgt werden, wir werden unter Druck kommen. Der Antichrist wird auftauchen, die ganze Erde beherrschen, und zwar in satanischer Art und Weise. Und wir brauchen Christus in unserem Herzen und eine leidenschaftliche Beziehung zu Christus in dieser Zeit. Wir werden verfolgt werden. Wir werden ausgestoßen werden. Und trotzdem habe ich keine Angst davor. Ich muss mich auch nicht irgendwie darauf vorbereiten. Die drei Gefährten von Daniel haben sich nicht darauf vorbereitet, in den Feuerofen geworfen zu werden. Sie haben einfach gesagt, sterben wir, so sterben wir. Und wenn der Herr uns bewahrt, dann bewahrt er uns. Und ich glaube nicht, dass Daniel sich vorbereitet hat und ganz viel Essen mitgenommen hat, als er in die Löwengrube geworfen worden ist. Der Herr hat gesagt, sterbe ich, dann sterbe ich. Und wenn der Herr mich bewahrt, dann bewahrt er mich. Und ich glaube, mit diesem Gottvertrauen können wir tatsächlich in diese Zeit gehen. Ich weiß, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Christus haben, dann werden wir dorthin durchkommen und bewahrt werden. Und wer das noch nicht hat, wer sagt so, ich bin lau geworden, meine Beziehung zu Christus ist nicht mehr so wirklich tief und lebendig. Du hast noch Zeit. Such ihn. Bete darum. Ändere dein Leben. Lass dir vom Heiligen Geist sagen, was die Schritte sind. Und wer sagt, ich kenne Christus noch gar nicht, ich habe zwar von ihm gehört, aber mein Leben noch nie ihm gegeben, ich lade dich ein dazu, diese Zeit wird kommen, das ist garantiert. Und du brauchst Christus, um dort bestehen zu können. Ansonsten bist du Mitläufer, aber du läufst in den Tod. Und das wünsche ich dir nicht. Ich möchte, dass du zum Leben kommst und dazu brauchst du Jesus. Und ich lade dich ein, dein Leben Jesus zu geben. Amen.